in den 80er Jahren hat es kaum noch Vorbilder gegeben. Jetzt mittlerweile, es gibt schon so viele Vorbilder, wo man sagen kann, ah, die hat das so gemacht. Oder wo Frauen das mit Kindern und ohne Kinder und mit Mann und ohne Mann und wie auch immer machen.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreisigacker und ich spreche hier jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode. Vielleicht inspiriert sie dich ja zu einer Idee oder motiviert dich, ein bestimmtes Thema anzugehen. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Meine ganzen Kontaktdaten findest du in den Shownotes. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug zu meiner Interviewpartnerin sind, die auch besonders für sie sind. Natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen, aber wenn dich ein bestimmtes Thema interessiert und du es vielleicht auch nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner jeweiligen Interviewpartnerin. Und du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der wunderbaren Heidi Schröck aus Österreich. Heidi ist Weinbäuerin und sie lebt und arbeitet in Rust am Neusiedler See im Burgenland. Sie zählt zu den Visionären und Pionieren der zeitgenössischen österreichischen Weinszene. Qualitätsbewusstsein, international und vorwärtsgewandt sind die Adjektive, die hier zu finden sind. Die wesentlichen Bausteine ihres Erfolgs hat sie auf ihrer Homepage mit den Worten Begeisterung, Geduld, Vertrauen, Respekt, Können und die Verbundenheit mit dem Land betitelt. Sie hauchte dem Furmint, das ist eine alte ungarische Weißweinsorte, neues Leben ein und mit ihren Spezialitäten wie dem Ruster Ausbruch, dessen Renaissance ihr besonders am Herzen liegt, ist sie weltweit bekannt. Von den führenden Weinkritikern und Weinjournalistinnen erhält sie stets hohe Bewertungen für ihre Weine und für ihre Arbeit. Ich habe Heidi in Mailand kennengelernt beim Treffen der internationalen Weinfrauen und seither stehen wir in Kontakt. Und sie ist so herrlich, unkompliziert, total herzlich und mega sympathisch. Ich mag es total, wie sie spricht und ich habe große Hochachtung vor dem, was sie mit ihrem Betrieb und ihren Weinen erreicht hat. Sie erzählt mir im Interview, wie alles begann und was Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen damit zu tun hat. Ihre Zwillinge Georg und Johannes sind nun auch mit im Weingut und Heidi und ich sprechen unter anderem auch über den Generationswechsel und welche Tipps sie den Jungen und den Alten hierfür gibt, damit das Miteinander gut gelingt. Und natürlich sprechen wir über Netzwerke, über Jancis Robinsons Liste, über Feminismus und die Wichtigkeit, andere Frauen in ihrem Tun stets zu unterstützen. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Hören dieser schönen Folge und jetzt geht es los. Liebe Heidi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich finde es total schön, dass du dabei bist.
Ja, direkt aus Rust am Neusiedlersee.
Super. Ich habe auf deinen Etiketten gesehen, dass da steht Weinbäuerin aus Rust. Erzähl mal kurz, was ist der Unterschied für dich jetzt? Winzerin, Weinbäuerin, ist es das Gleiche? Ist es aus Österreich ein Begriff oder wieso nennst du dich so?
Also das Ganze ist so ziemlich zu Beginn meiner Weinbäuerinnenlaufbahn entstanden. Und zwar hast du ein ganz wichtiges Detail verändert. Das heißt, es heißt Weinbäuerin in Rust. Nicht nur aus Rust, sondern wirklich in Rust. Und das ist das Wichtige, dass ich nicht nur von da komme, sondern vor allem hier Weinbäuerin bin. Und in Österreich gibt es eigentlich zwei Begriffe für den Beruf. Das ist der Weinbauer oder der Winzer. Und der Winzer wird eher in Niederösterreich verwendet, dieses Wort. Und wir hier im Burgenland, wir waren eher die Weinbauern.
Okay.
Und deswegen Weinbäuerin. Und so habe ich mich immer gesehen. Also als Landwirtin, Weinbäuerin, mit allem, was dazugehört.
Ja, ja. Spannend. Das kannte ich vorher so noch nicht. Wann war denn für dich der Punkt, an dem du dich entschieden hast, dass du Weinbäuerin werden möchtest?
Ich glaube, der Knackpunkt ist irgendwo in Flörsheim-Dalsheim passiert, 1980.
In Rheinhessen.
In Rheinhessen, genau. Wo ein relativ spontanes Praktikum beim Weingut Schales, und ich möchte heute noch herzlichen Dank an diese drei Schales-Brüder sagen, den Ado und den Kurt und den Heinrich, die damals ein Mädchen aufgenommen haben.
Wie alt warst
als
du
Praktikantin?
Da?
Na, 18.
Ja.
Und nicht nur einfach nur ein Mädchen, sondern eines, das wirklich keine Ahnung hatte. Ich habe eine ganz normale neusprachliche Matura oder Abitur, wie man bei euch sagt, gemacht und hatte wirklich null Ahnung vom Weinbau. Und die haben einfach gesagt, okay, sie soll kommen. Mein Schwager war ein Schulkollege in Weinsberg vom Kurt Schales. Und so haben mich die damals aufgenommen auf ein Jahr. Und das ist nicht wenig, weißt du, ein Jahr, das ist eine echt lange Zeit.
Das war doch das erste Mal, dass du von zu Hause weg warst, so lange wahrscheinlich, oder?
Absolut, und gleich so lange und gleich in den Wonnegau, ohne Führerschein.
Oh ja, okay.
Genau, und damals ist irgendwann diese Entscheidung bei mir gefallen, dass ich mir gedacht habe, das gefällt mir. Das ist nicht nur eine Entscheidung gewesen, weil ich natürlich das machen wollte, was mein Papa gern gehabt hat, und das habe ich gewusst, aber plötzlich habe ich gemerkt, das gefällt mir, dieser Beruf gefällt mir. Ich habe noch keine Ahnung von diesem ganzen technischen und von den ganzen Maschinen und chemischen Prozessen habe ich wirklich noch keine Ahnung gehabt. Das habe ich viel später erst durch viele Fehler machen eigentlich gelernt. Aber das gefällt mir. Und da ist sicher die Entscheidung gefallen.
Und war für dich auch schon immer klar, dass du mal das Familienweingut übernehmen wirst?
Naja, das war davor.
Okay.
Also das war sicher nach der Matura, dass mein Papa, ich war das dritte Kind, ein relativ spätes Kind. Das heißt, als ich Matura gemacht habe, waren meine Eltern schon so in Pensionsalter. Und mein Papa hat gesagt, das gefällt dir eh, oder? Und dann habe ich mir gedacht, okay, mir gefällt diese ganze Welt, die ich so bis dato kannte, die mit Weinbau und mit den Kollegen und mit dem ganzen Geschäft zu tun hatte. Und probieren wir es halt einmal aus. Und ich dachte mir, okay, die Burschen gehen nach der Matura ein Jahr zum Bundesheer in Österreich und ich gehe halt nach Rheinhessen.
Okay.
und mache dieses Praktikum und dann entscheide ich, wie es weitergeht.
Und wie ging es danach weiter? Nach der Matura hast du das Praktikum gemacht und dann hast du eine Ausbildung gemacht?
Oder gibt's das? Und dann habe ich schon ein bisschen im Blickpunkt, im Fokus gehabt, nach Geisenheim zu gehen. Aber in meiner Abwesenheit hat mich der Ruster Weinbauverein zur Wahl der burgenländischen Weinkönigin angemeldet.
Okay.
Und da bin ich dann hin, vollgestopft mit dem rheinhessischen Wissen der Schales-Brüder, die mir wirklich alles mitgegeben haben, und bin das geworden. Das heißt, ich war ein Jahr burgenländische und ein Jahr österreichische Weinkönigin.
Ach, ja.
Von 1980 bis 1982.
Okay.
Und anschließend an diese zwei Jahre wurde ich eingeladen von südafrikanischen Komitee, ein Praktikum in Südafrika zu machen. Also das hat sich nahtlos angeschlossen. Und dann war ich eben noch 6 Monate in Stellenbosch, mitten in der Apartheidzeit. Also eine sehr politisch sehr spannende und für mich als Frau in dieser Branche ein sehr lehrreiches Praktikum.
Mhm. Spannend. Und dann nach Südafrika kamst du wieder zurück? Und
genau, und dann habe ich eigentlich erst meine Facharbeiterprüfung und die Meisterprüfung
okay.
gemacht. Also das heißt, ich habe so kein akademisches Studium gemacht, sondern eine andere Ausbildung. Und genau. Und mein höchster Berufstitel ist Meisterin für Weinbau und Kellerwirtschaft.
Und dann warst du aber auch die ganze Zeit im elterlichen Weingut, ne? Hast da schon
genau.
gearbeitet.
Mhm.
Und
ja.
Und ja, es
war dann in den 80ern ja so, da kam der große Weinskandal. Ne?
Das waren meine ersten Jahre, 1985.
Das denke ich mir, ja. War natürlich direkt ein krasser Einschnitt. Ich will jetzt auch gar nicht auf den Weinskandal eingehen. Für mich ist das Geschichte und es war. Und wer sich damit nochmal auseinandersetzen will, der kann da vieles im Internet nachlesen. Mich würde mal interessieren, wie hast du das damals empfunden? Wie hat sich das für dich angefühlt und was folgte dann?
Es ist lustig, dass du mich genau heuer fragst. Also 2020 hatte ich ganz ein ähnliches Gefühl, als im März eben dieser erste Lockdown kam und quasi wieder so ein Stopp war, also ein, dass man nicht gewusst hat, wie es weitergeht.
Auch so eine Starre, oder?
Genau. Und 1985 war es sehr ähnlich. Da war dann auch plötzlich am 9. Juli ist das eben in den deutschen Nachrichten eben das erste Mal erschienen. Nur damals waren eigentlich nur wir österreichische Weinbauern davon betroffen. Diesmal, in diesem Jahr, war quasi die ganze Welt betroffen. Mhm. Aber für meine Söhne, die quasi heuer das erste Mal mit mir den Betrieb bewirtschaften, war es sicher eine ähnliche Situation, wo man das Gefühl hatte, mache ich genug, habe ich genug alternative Ideen, wie könnte es weitergehen, wie können wir da weitermachen. Und deswegen war das Gefühl von mir sehr, sehr ähnlich. Mhm.
Hattet ihr damals auch schon so viele Süßweine wie jetzt im Programm? Weil das war ja, auch der Schwerpunkt, ne, dieses Skandals. Genau. Und da wieder anzuschließen, wie hast du das gemacht damals?
Also Rust war sicher damals wie heute eine kleine Insel. Und die Ruster sind bekannt als ein bisschen, ja, so in ihrer kleinen eigenen Welt verhaftet und sehr traditionellen Welt mit einer großen Geschichte. Und wir haben immer Rusterausbruch produziert. Und damals, dieser Weinskandal, wurde von Weinhändlern eigentlich verursacht, die sich diese Tradition zu einem Geschäftsmodell gemacht haben. Und die haben diese Dinge eben alle vollbracht. Wir haben immer Süßwein produziert, wenn es gepasst hat. Also mein Papa hat Süßwein gemacht, immer wenn der ganze Weingarten eine Trockenbernerslese war. Wir sagen dazu Rosterausbruch. Aber wenn das Ganze war, also da wurde nicht herausgelesen oder mit zwei Kübeln gelesen, sondern der ganze Weingarten war eine Trockenbernerslese. Und das Unglaubliche war, das war möglich. Und das denke ich mir heute öfter noch. Das ist wirklich unglaublich. Also er hat das nicht jedes Jahr gemacht, aber das war 1973, 1969. Das waren eben diese besonderen Jahrgänge.
Okay. Wie ging es damals dann weiter? Was hat dich da motiviert, ja, da weiterzumachen, aus dieser Starre rauszukommen und das vielleicht als Neuanfang irgendwie zu sehen? Oder ich meine, du hast eben gesagt, natürlich hat es die Österreicher hauptsächlich getroffen. Ja, man dachte ja schon, oh Gott, da geht eine große Weinnation unter. Ne? Letztlich hat es die ganze Weinbranche ja dann auch am Ende stark getroffen. Und ich erinnere mich da auch noch, dass das schon extrem, eine Extremsituation war.
Ja.
Wie hast du das dann erlebt? Wie kamt ihr jetzt als Betrieb da wieder raus? Wo war eure Motivation?
Also da ich ja quasi kurz vorher erst in Südafrika war und ich damit quasi die neue Weinwelt kennengelernt habe, war für mich 1985, und ich versuche immer das Positive zu sehen, das Positive war, dass plötzlich die ganze Welt gewusst hat, Österreich, da kann man nicht nur Skifahren und Wolfgang Amadeus Mozart hören und die Lipizzaner sehen, sondern da gibt es auch Wein. Und das war wirklich das Positive dran, das einzig Positive. Und wir, das war so eine ganze Generation, die damals halt die Betriebe übernommen haben. Das war der Manfred Temet in der Steiermark, das war der Josef, der Peppi Umatum in Frauenkirchen, das war der Fritz Wieninger, Gernot Heinrich. Das war so eine ganz eigene Generation, die auch im Ausland war. Und wir haben alle gewusst, entweder jetzt mit 100, also mit voller Qualität und nicht nur 100%, sondern mit vielen neuen Ideen darüber hinaus oder gar nicht. Und das haben wir gemacht.
Und da habt ihr auch geschlossen, zusammengestanden?
Absolut, zusammengestanden, genau.
Und jetzt für dich speziell, was hast du von damals noch so mitgenommen aus der Zeit? Das prägt ja schon, oder?
Natürlich. Also vor allem war für mich das Jahr 1988 ein sehr prägendes, denn da kamen meine Zwillinge zur Welt, ja. Georg und Johannes. Und ich habe quasi diese ganze Entwicklung auch als junge, alleinerziehende Mutter gemacht. In diesem ganzen Schwung des Weinbaus, aber auch in einem sehr alten Haus, in dem ich auch jetzt sitze, wo ich gewusst habe, dieses Haus darf ich auch mitnehmen. Und das ist eigentlich eine große Aufgabe. Also das heißt, der Betrieb, das Haus, in dem ich nicht geboren bin. Also das war ein Erbstück meiner Großtanten und eben dann meine beiden Söhne.
Mhm. Ah, das ist ja aber auch schön, ne? Aber hast du von deinen Eltern den Betrieb übernommen oder von deinen Großtanten? Nee, das war noch
vor... Das war so eine Mischung. Ja, okay. Also von meinen Eltern natürlich und dann ein bisschen von den Großtanten und vor allem das Haus von den Großtanten, das wirklich im Zentrum dieser wunderbaren kleinen historischen Altstadt von Russ steht.
Schön. Ja, ich muss da mal hinkommen. Ich war, wie du eben sagtest, dass die meisten Leute kennen Österreich nur vom Skifahren her. Da muss ich gestehen, da gehöre ich auch noch dazu. Ja. Ich hatte es mir für dieses Jahr vorgenommen und es steht auf meiner Liste als nächstes weiterhin.
Genau. Das, also Rust ist ein Fixpunkt für dich.
Ja, auf jeden Fall. Ich komme. Okay, das heißt, du hast wann den Betrieb übernommen und das Zepter übernommen? 88, nein.
Das war 1983.
Ach, das war ja dann doch schon direkt.
Ich war 22, genau, ein bisschen vorher. Und ja, dann ist es eben so langsam gegangen. Ja. Also es waren keine Riesenschritte und da haben sicher andere Betriebe in der Gegend haben sicher größere Schritte gemacht, aber das passt zu meinem Naturell gar nicht. Also das war so ein stetiges, kleines Wachstum. Und manche Weingärten sind dazugekommen. Wir haben so in guten Lagen in Rust haben wir ein bisschen die Flächen vergrößert. Und von 4 Hektar sind wir jetzt auf 10 Hektar, aber immer noch ein sehr kleiner, überschaubarer Betrieb.
Ja. Habt ihr, wie sind die Weingärten bei euch? Sind die auch sehr steil oder eher so hügelig wie in Rheinhessen?
Sanfte Hügel. Ja. Sanfte Hügel.
So kann ich es von den Bildern, ja. Ja, 10 Hektar sind aber 10 Hektar. Ich sag mal, das ist ja auch einiges an Arbeit. Hast du da auch Angestellte oder wie bist du personell aufgestellt?
Also ich war einige Jahrzehnte lang begleitet von einem wunderbaren Mitarbeiter aus Ungarn. Mhm. Das war ein Donauschwabe. Das heißt, dadurch, dass er ein wunderbares altes Schwäbisch gesprochen hat, habe ich nicht Ungarisch lernen müssen oder dürfen. Und der hat mich wirklich bis vor 2 Jahren begleitet, ist dann in Pension gegangen. Und dann sind eigentlich mehr oder weniger nahtlos meine Söhne in den Betrieb eingestiegen. Also jetzt sind wir wirklich ein kleiner Familienbetrieb. Mhm.
Und vorher hast du das alles dann alleine gewuppt?
Das waren mit meinen Mitarbeitern.
Ja. Ja. Mhm.
Und natürlich haben wir während der Saison haben wir Helfer aus Ungarn. Die ungarische Grenze ist von uns nur 6 Kilometer entfernt. Okay. Das heißt, das geht relativ gut.
Ja, perfekt. Und die kommen dann während der Weinlese und während irgendwelchen Handarbeiten.
Und wenn die grüne Arbeit ist im Sommer, oder wenn wir Flaschen füllen.
Mhm. Ja, aber das ist ja dann ganz praktisch, wenn das nicht so weit weg ist. Ne? Bei uns kommen überwiegend polnische Kräfte oder Rumänen, das ist dann immer noch ein Stück weiter. Ne?
Genau, die können jeden Tag hin und her fahren. Und wir sind auch, also das Burgenland ist ja quasi im nächsten Jahr, in einigen Tagen, erst 100 Jahre bei Österreich. Das heißt, 100 Jahre, das ist mehr oder weniger gar nichts. Und wir waren aber 1000 Jahre beim Königreich Ungarn dabei. Und wir sind auch sehr, sehr beeinflusst. Also wie wir Feste feiern, wie wir kochen, wie wir backen, das ist alles sehr, sehr ungarisch beeinflusst.
Ja, spannend. Macht ihr viel Handlese oder?
100%. Cento per cento, ja.
Sehr gut. Okay, und Ja, dann bist du da eine Allrounderin, ne? Du machst im Grunde alles dann im Betrieb.
Genau.
Super. Was ich auch sehr beeindruckend finde, du verkaufst ja die Weine weltweit, ne?
Diese wenigen Flaschen verteilen wir gut.
Ja, aber ich finde das total spannend. Export, ich weiß, da steckt auch viel dahinter. Und mich würde jetzt mal interessieren, bist du das gezielt angegangen? Hast du das forciert in irgendeiner Weise oder hat sich das so ergeben?
Ich glaube, das hat sich in den 90er Jahren begonnen, so in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Das erste waren die Amerikaner und dann auch die Schweizer, die beide bis heute zu meinen langjährigen Kunden zählen, und die sind auf uns zugegangen. Also ich habe quasi alle meiner wirklich guten ausländischen Kunden hier in Rust im Haus kennengelernt. Und sie haben das alles gesehen und haben gesagt, ja, das möchten wir haben. Und immer war es der Süßwein, also immer war es der Ruster Ausbruch, der quasi der Türöffner war für das Geschäft. Ja. Und mittlerweile ist es eben die USA, Kanada, Australien, Belgien, England, Norwegen, Schweden. Also bis zu 70% pro Jahr exportieren wir ins Ausland. Und das ist vielleicht bei Süßwein eine ganz besondere Nische, dass es bei Süßwein oft auch eine Riesenchance ist, über das Ausland eben wieder ins Inland zu kommen. Denn sehr oft ist es passiert, dass inländische Kunden oder auch noch nicht einmal Kunden, die waren in San Francisco auf Urlaub und da waren dann in einem Restaurant, da haben wir ihren Wein gesehen, in San Francisco.
Ja, Wahnsinn, ja klar, das war dann beeindruckend.
Genau.
Ja, siehst du, und so kam es dann wieder zurück. Ich weiß, als wir letztens mit den internationalen Weinfrauen diesen Videocall hatten oder diese Zoom-Konferenz, da hatte Chances Robinson ein paar Tage vorher, hatte sie ja einen Blog veröffentlicht. Das war so witzig auch, da hatte sie mir auch noch den Link geschickt. Ich hatte sie kontaktiert wegen einer anderen Geschichte. Und dann hatte sie dich in ihrer Liste drin. Und das war so cool. Dann haben die ganzen Frauen haben dir ja gratuliert, dass du auf der Liste draufstehst. Aber das war schon cool, oder? Das hat dich doch bestimmt total stolz gemacht.
Mir hat die Liste die Dorle Moore ein paar Tage vorher geschickt, weil ich lese die Financial Times eigentlich nicht regelmäßig. Und da war das drauf. Und das ist, sehr bewegend, weil die Chances Robinson einfach eine unglaubliche Kapazität und auch eine wunderbare Frau in dieser Weinjournalistenbranche ist, die ja gar nicht aus dem Wein kommt und aus der Industriegegend Englands eigentlich herkommt. Und dass sie mich da dazu genommen hat, das hat mich sehr, sehr gefreut.
Das glaube ich, ja. Da war die Resonanz bestimmt auch riesig, oder? Das gibt ja auch nochmal so einen Schub, oder? War das spürbar?
Ich glaube, das... Nein.
Nicht unmittelbar.
Nein, nicht wirklich.
Aber es war eine Ehre auf jeden Fall.
Nicht wirklich. Ich glaube, dass die Leute einfach sehen, annehmen und sie denken, ja, schön.
War eh klar, so irgendwie.
Ja, und was, Steffi, also so in den Anfang der 80er Jahre, da gab es hier in Österreich, wir waren vielleicht 3-4 Frauen im Weinbau. Natürlich waren mehr, das waren die Gattinnen der Weinbauern, ohne die das auch nicht geworden wäre. Aber die ihre Namen aufs Etikett geschrieben haben und die sich bewusst in die erste Reihe gestellt haben, das waren nicht viele. Hm. Und das sind jetzt wirklich späte Früchte, die wir ernten.
Ja, schön. Das ist doch super. Da hätte ich auch noch mal eine Frage zu. Du hast auf deinen Etiketten, oder das Weingut heißt Heidi Schröck, ist das richtig?
Das hieß bis jetzt Heidi Schröck,
ja.
Und da kommt natürlich in Zukunft ein kleiner Zusatz dazu.
Heidi Schröck und Söhne, oder was?
Genau, ganz genau.
Ja, das wäre auch cool. Aber das werdet ihr so beibehalten, richtig, oder?
Ja.
Mhm. Weil, also ich frage deshalb so, ich kriege das ja bei uns immer ganz viel mit, dass immer wenn so ein Vorname noch mit dabei steht, ist es bei uns ganz oft ein Männervorname. Mhm. Und dabei sind es eher Familienbetriebe, ja, wo ganz viele Familienmitglieder mitarbeiten, da auch dahinter stehen. Und wenn dann halt da ein Name steht, ja, dann zeigt das diese eine Person ja hauptsächlich. Deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, wie ihr das vorhabt.
So, für die nächste Zeit ist das jetzt einmal so.
Ja, okay. Ihr habt ein relativ breites Sortenspektrum, habe ich gesehen. Also wirklich ganz viele verschiedene Rebsorten, auch die ihr ausbaut. Gibt es für dich einen Lieblingswein unter euren Weinen, wo du sagst, das ist mein absoluter Favorit?
Also ich glaube, von der Sorte her ist es sicher der Furment.
Ja.
Der Furment, eine Sorte, die ja auch gerne als der Riesling des Ostens bekannt ist.
Okay.
Und auch wirklich, wenn er als Jungwein, wenn du ihn kostest als Jungwein vom Fass oder vom Tank, da hat er eben diese Pfirsichtöne, Marillentöne wie ein junger Riesling. Und auch wenn er dann älter wird, also wenn er älter als 5, 6 Jahre wird, dann ähnelt er wieder dem Riesling sehr, sehr stark. Und er hat eine wunderschöne Säure. Und wahrscheinlich wurde er deswegen gerne der Riesling des Ostens genannt.
Mhm.
Und er gehört für mich wirklich gemeinsam mit dem Riesling, mit dem Chardonnay und dem Chenin Blanc zu den großen Weißweinsorten Europas.
Ich muss sagen, ich überlege gerade, ich weiß nicht. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, wann ich mal Furment probiert habe.
Er war bis vor kurzem sicher nicht auf der Landkarte.
Ja, Das ist aber auch was ihr forciert.
Genau, wir forcieren hier in Rust und auch in Ungarn, also von den Kollegen in Ungarn, wird er auch sehr, sehr stark auch trocken ausgebaut, also auch als trockener Speisebegleiter ausgebaut. Nicht nur süß. Also ich glaube, dass er lange Jahre eben als Süßwein sehr bekannt war.
Mhm. Und ihr habt auch alle Geschmacksrichtungen?
Alle Geschmacksrichtungen, genau.
Ja, jetzt kommt die nächste Generation, hast du schon kurz erzählt. Also deine beiden Söhne, die sind jetzt schon mit aktiv im Betrieb, ist das
genau.
So? Ja?
Mhm. Ja.
Und würdest du sagen, dass euch der Generationswechsel gut gelingt oder ist es auch manchmal schwierig?
Also Ponyhof ist es keiner,
ja.
Aber ich glaube, das ist es nirgends. Aber grundsätzlich geht es gut. Ich glaube, dass wir suchen auch noch, wo jeder von uns sein Feld eben findet. Dadurch, dass ich für alles zuständig war bis jetzt, ist es natürlich, ja.
Du musst das jetzt ist, abgeben das, ein bisschen, gell?
Genau. Das ist ein Prozess, der sich auch noch einige Zeit in Anspruch nimmt. Aber so in der Produktion sind meine Söhne jetzt schon tonangebend.
Okay. Und welchen Rat würdest du denn Familienbetriebe geben im Hinblick auf eine gute, reibungslose Betriebsübergabe? So jetzt aus deiner Erfahrung, was sind da so deine Ratschläge? Ich frage deshalb, weil es immer wieder ein Thema ist. Ich kriege das ja mit in meinem Umfeld auch bei Vinesima. Da haben wir auch schon Seminare gemacht. Aber es ist immer schwierig, eben weil, ja, sowohl für die abgeben, als auch für die es übernehmen. Und da immer wirklich einen Konsens zu finden. Und gerade wenn es Familienmitglieder sind, ja, da geht es ja so ineinander über. Dann wird es auch mal emotional. Und also keine einfache Sache. Und da gehört ja von beiden Seiten viel Feingefühl auch mit dazu, aber auch ein Stück weit vielleicht auch Bestimmtheit zu sagen, hier, das und das kann ich, das will ich nicht. Ja, was ist so deine Erfahrung? Was würdest du als Rat geben?
Ich habe einmal in einem Buch gelesen, dass der Familienbetrieb an und für sich ein Relikt des mittelalterlichen Feudalsystems ist.
Ja.
Und das ist es auch sicher. Das heißt, den Rat, den ich jedem geben würde, ist, einmal wirklich ganz wegzugehen, sich zu entfernen, woanders zu arbeiten, von mir aus auch in einem ganz anderen Feld zu arbeiten. Und wenn dann immer noch die Sehnsucht besteht, das weiterzuführen und das zu machen, dann zurückzukommen. Und lernen kann man alles. Da kann man alles. Egal, ob man studiert hat oder gelernt hat oder erlesen hat, aber das kann man alles erlernen. Aber diese Erfahrungen im Ausland oder bei anderen Betrieben oder bei anderen Menschen, ich glaube, das kann jeder nur für sich alleine erwerben.
Und das wäre jetzt aber der Ratschlag ja für die junge Generation.
wegzugehen.
Ja, genau. Und was würdest du der abgebenden Generation als Ratschlag geben? Weil die tun sich ja
also
auch...
Also wir selber?
Ja. Naja, aber das ist ja auch die Schwierigkeit, dieses Abgeben. Du sagst selber, ich war ja die ganze Zeit für alles zuständig und was gibst du ab? Es macht ja alles wahrscheinlich Spaß. Und man hat vielleicht dann auch das Gefühl, ja, nicht mehr gebraucht zu werden irgendwann. Das ist ja ein Prozess, der geht auch nicht von heute auf morgen. Was würdest du da als Tipp geben?
Also ich sage jetzt was ich noch nicht ganz zur Gänze erfüllt habe. Aber das ist Lieben und Loslassen, wie in jeder Beziehung mit Kindern eine Rolle spielt. Und dann halt vielleicht was Neues zu finden, was anderes zu finden. Und das ist etwas, wo sie mit mir jetzt eigentlich auch ein bisschen gerade ein bisschen auskämpfe oder suche. Ich habe aufgrund meiner wirklich 150-prozentigen Widmung, die sich dem Betrieb und dem Wein und den Kindern und dem allen, ich habe verabsäumt, mir ein Hobby zuzulegen oder irgendwas, wo mein Herz ist. Ich habe nicht Schau gespielt oder ich habe zwar in einem Chor gesungen, einen wunderbaren Chor, aber trotzdem, also sowas Richtiges, wo meine Leidenschaft eben ist, das habe ich nicht gebucht.
Ja, okay.
Genau.
Aber das ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Dass man da ja, sich Alternativen sucht und wo man Spaß dran hat.
Ja, das muss nichts Luxuriöses sein, weißt du? Also nicht Pferdegestüt oder was ich, sondern das kann ganz was Einfaches sein, schreiben oder Musik machen oder ja, irgend sowas.
Eine Leidenschaft. Ja. Mhm. Aber das kenne ich zu gut aus meinem Umfeld, dass da Hobbys fehlen, weil das Hobby war der Beruf oder umgekehrt.
Ja. Und du fährst am Abend wirklich todmüde und glücklich ins Bett, aber ja.
Ja. Spannend. Aber da bin ich echt zuversichtlich, dass du da was findest und wo dein Herz aufgeht. Du bist ja noch ganz offener auch. Ach, schön. Also hast du schon einen Plan für dich gemacht, wann du den Betrieb übergeben willst oder ist für dich das noch nicht greifbar?
Wir haben eigentlich eine Umgründung gemacht. Das heißt, wir haben eine Kommanditgesellschaft gegründet, wo wir jetzt alle drei dabei sind. Meine Anteile kann ich dann sukzessive einfach übergeben. Aber im Moment sind wir eben zu dritt. Und das passt eigentlich ganz gut. Und so, ich denke mal, ich weiß nicht, ich bin jetzt 2021, wie 60. So. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie lange es mir Freude macht, wie lange mein Körper mitspielt, dass er wirklich diesen unglaublichen dieses Arbeitspensum auch durchhält. Aber im Moment geht es noch.
Ja, super. Ah, schön. Ich wollte noch mal auf das Thema zurückgehen oder auf die Jahre zurückgehen, wo du quasi begonnen hast in den 80ern. Du warst ja eine von noch sehr wenigen Frauen in der Weinbranche. Wenn du jetzt mal schaust auf damals und auf heute, was würdest du sagen, hat sich gravierend geändert und was muss sich deiner Meinung nach noch ändern im Hinblick auf ja, Gleichberechtigung?
Also sicher, war es in den 80er Jahren, waren wir Paradiesvögel. Also wenn da zum Beispiel im Winter die Weinbauernversammlungen waren und die Vortragenden haben halt begrüßt, die sehr geehrten Herren, weil wenn die zwei, drei Frauen was da drin sitzen, braucht man keine eigene Begrüßung machen. Das war sicher sehr paradiesvogelartig. Und man ist ja so beäugt worden, also was machen die jetzt? Man hat sich die Weine sicher noch genauer angeschaut, was da aus Frauenhand passiert. Das, was heute passiert und was in diesen letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren passiert ist und dass so viel unglaublich tolle Frauen in der Weinbranche gibt, sei es, das ist wirklich überall. Und ich habe ein sehr waches Auge dafür und einen Fokus für Frauen, die Betriebe führen und die Weine machen. Das ist unglaublich. Und ich glaube, dass es gar nicht von außen her irgendein Einwand geben muss, sondern dass sie die jungen Frauen sowieso ihre Plätze erkämpfen. Mhm. Und nicht nur, die brauchen das gar nicht erkämpfen. Die sind so gut, dass das sowieso selbstverständlich ist. Und dass man da gar nicht drum herumkommt. Und dass das Wein von einer Frau nicht so wie ein Porzellangefäß gesehen wird, dass man irgendwie großartig in Szene setzen muss, sondern dass das einfach da ist und dass es gut ist.
Ja, und dass das normal ist, ja, nichts mehr.
Dass es normal ist, ja.
Außergewöhnlich ist, nur weil es jetzt eine Frau ist, die dahinter steht. Sondern
genau, und das ist im Gegenteil, dass es oft so erlebe ich es halt, Frauen sehr viel humorvoller und sehr viel reflektierter gehen die mit dem ganzen Beruf um, als manche männlichen Kollegen.
Hm. Aber denkst du, sollte sich noch irgendwas ändern? Muss da irgendwo noch was getan werden? Ich frage auch deshalb, weil es Frauennetzwerke gibt auch in der Weinbranche. Ja, ich bin ja bei Vinissima, dann haben wir mit den internationalen Weinfrauen haben wir ein Netzwerk. Und ja, ich habe den Eindruck, das braucht es schon noch irgendwo, gell?
Unbedingt, Steffi. Also never, never give up. Das ist so von Churchill ein Ausspruch. Und das ist so sehr wichtig, dass wir uns mit dem Netzwerk, mit den Seilschaften, die Männer ja schon immer haben. Ich meine, denk nur an die Freimaurer und an diese ganzen Studentenverbindungen und Zeug, was sie haben. Das heißt, wir dürfen niemals aufgeben. Wir müssen uns gegenseitig fördern. Das heißt, nicht um Männern irgendwie zu gefallen, irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern um uns Frauen zu fördern. Es ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Einfach immer in diesem Hinblick und deswegen auch niemals aufhören, darüber zu reden. Das ist ganz wichtig.
Ja, das sehe ich genauso. Ich bin ja da auch immer dran, um da auch zu sensibilisieren, ja auch in der Männerwelt, das immer wieder zu thematisieren und da auch zum Nachdenken anzuregen.
Ja.
Es gelingt nicht immer, aber...
Genau, und es gibt in der Zwischenzeit schon so viel, in den 80er Jahren hat es kaum noch Vorbilder gegeben. Und jetzt mittlerweile, es gibt schon so viele Vorbilder, wo man sagen kann, ah, die hat das so gemacht, die hat mit ihrem, wenn ich jetzt an Philippa Pato denke, die über einige Jahre mit ihrem Mann Long-Distance-Beziehung gehabt hat, sie in Portugal, er in Antwerpen, und jetzt machen sie das gemeinsam, oder egal, es gibt schon so viele Vorbilder, wo Frauen das mit Kindern und ohne Kinder und mit Mann und ohne Mann und egal,
ja,
wie auch immer machen.
Und das ist auch genau der Grund, warum ich diesen Podcast auch gemacht habe. Einfach um so starke Frauen wie dich jetzt oder wie jetzt in den vergangenen Interviews auch schon zu zeigen und ja, Vorbilder zu zeigen, zu sehen, ah, guck mal, die hat das
genau
geschafft und
ja,
warum soll ich das nicht schaffen? Ja, so. Noch eine letzte Frage, Heidi. Was bedeutet Feminismus für dich und wie setzt du das um?
Ich bin Feministin, gell? Natürlich, als Kind der, also als quasi in die Schule gegangen in den 70er Jahren, ist man da gar nicht rundherum gekommen. Und ich habe auch einige meiner ganz wichtigsten Lebensmaximen von großen Feministinnen übernommen. Natürlich ist das Leben immer wieder ein Kompromiss und ja, manches Mal lässt sich nicht alles so hundertprozentig durchziehen. Aber Feminismus ist für mich ganz ein wichtiger Wert.
Aber ohne, also ich finde immer, ohne jetzt irgendwie den Männern da irgendwie was, die schlecht zu machen, im Gegenteil, ne? Ich finde auch,
überhaupt,
Männer können feministisch sein und das unterstützen und
genau,
das
genau
sollte so eine, ja, so ein Gleichgewicht irgendwann halt geben. Das wäre für mich so das erklärte Ziel, ne?
Genau. Ende. Irgendwann oder irgendwer hat das Wort Feminismus dann so im Kontext gebracht mit nicht so was Positivem, also dass das so Wadelbeißer oder so sind. Aber ich glaube, dass das für mich ist Feminismus, andere Frauen in ihrem Tun zu unterstützen, egal was die machen, und sie zu ermutigen und zu ermuntern und ihnen zu sagen, dass das gut ist, was sie machen.
Ja.
Und das ist Feminismus für mich.
Sehr gut. Das sehe ich ganz genauso, liebe Heidi. Und das ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das sehr, sehr schöne Gespräch mit dir. Und ja, ich hoffe, dass ich bald nach Österreich kommen kann und da werde ich dich als allererstes besuchen. Versprochen.
Unbedingt. Also, Baba, für dich, Steffi.
Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss.
Das war mein Interview mit Heidi Schröck aus Österreich. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie mir im Interview selber. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich manchmal vielleicht so ein bisschen in dieses Österreichische verfallen bin. Mir ist das währenddessen gar nicht aufgefallen. Und als ich mir es dann angehört habe, dachte ich, okay, das passiert mir öfter. Also wenn ich mit anderen Leuten rede, die irgendwie einen Dialekt haben, dann passe ich mich da an. Ich mache das irgendwie automatisch. Ich weiß dann zwar nicht, ob das sich gut anhört. Für mich hört es sich auch ungewohnt an, wenn ich es selber höre. Aber ich habe immer irgendwie dann den Eindruck, dass ich mich meinem Gegenüber irgendwie anpasse. Ja, und es sich dadurch vertrauter anfühlt. Mir geht es so mit den Pfälzern, mit den Bayern, mit den Österreichern, mit den Berlinern. Also manche Dialekte, da kann ich das gar nicht und da passiert es mir auch nicht. Und bei manchen, naja, vielleicht ist es dir auch gar nicht aufgefallen, dann vergiss es einfach. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und dadurch auch keine der nachfolgenden Episoden verpasst. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich immer im Wechsel Weinbau und andere Branche mache. Es ist auch total schön, wie viele Kontakte sich da immer zwischenzeitlich auch ergeben oder wo ich auf einmal wieder mit Frauen Kontakt habe, von denen ich schon länger nichts mehr gehört habe und wo ich dann einfach denke, oh, die ist ja auch spannend. Die könnte ich auch mal fragen, ob sie Lust hat, im Podcast mitzumachen. Und so kommt eins zum nächsten und es geht immer weiter. Also sei gespannt. Es wird nicht langweilig und freue mich auch, wenn du mit dabei bleibst. Du kannst mir auf Instagram und Facebook folgen, da werde ich das ja auch immer posten. Und ich freue mich auch, wenn du die Informationen auch weitergibst an andere, die vielleicht auch Spaß dran hätten, sich so einen Podcast anzuhören. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und sage Tschüss, bis bald, deine Stefanie.